Im Jahre 1994 ist ein Flugzeug abgeschossen worden. Da saß der damalige ruandische Präsident Habyarimana drin und ich glaube auch der Präsident vom Nachbarstaat Burundi.
Ja.
Oder? Ja. Das Verrückte ist, dieses Flugzeug ist in Teilen direkt in den Garten des Präsidentenpalastes abgestürzt in Kigali. Und da ist diese Ruine heute noch zu besehen. Also das ist keine Kunstinstallation, sondern war. Und das war sozusagen der Paukenschlag, der noch gefehlt hat, um einen der größten Genozide nach dem Zweiten Weltkrieg zu inszenieren. Innerhalb von 8 bis 10 Monaten, die Schätzungen sind da alle sehr vage, aber die Zahl ist trotzdem relativ verbürgt, sind 800.000 Menschen in diesem kleinen Volk ermordet worden, mehrheitlich Tutsi. Und auch eine andere ethnische Gruppierung, Hutus, die damals an der Macht waren. Aber es gab ganz viele, die also sehr bravourös ihre Tutsi-Nachbarn verteidigt haben. Die mussten auch dran glauben. Und dieser Genozid ist vor den Augen der Weltöffentlichkeit passiert. Die UNO hat nicht eingegriffen. Frankreich hatte vorher noch in einem UNO-Resolutionsbeschluss des Sicherheitsrates das Kontingent heruntergeschraubt, was dort da installiert worden ist, um die beginnenden Unruhen zu verhindern, und hat bis heute eine ganz dramatische, üble Verstrickung in diesen Genozid, der in weiten Teilen einfach noch nicht aufgearbeitet ist, auch wenn es in Arusha im Nachbarstaat ein Tribunal gegeben hat, ein internationales, wo das versucht hat, in Versöhnungsart, so wie der Tutu das mit seiner Wahrheitskommission in Südafrika versucht hat, eine Aufarbeitung zu machen, weil allen klar war, in irgendeiner Form muss das Leben weitergehen. Es wird weiterhin Tutsi und Hutus geben und die müssen eine Form finden, wieder zu leben. Und das ist eine unheimliche Aufgabe, sich vorstellt, in den Dörfern plötzlich fallen die Nachbarn übereinander her und jetzt sollen sie wieder zusammenleben. Das ist so vielleicht etwas, was so als, wie soll ich sagen, als traumatischer Schaden heute noch über diesem Land liegt, auch wenn es wirtschaftlich Prosperität erlebt hat. Und alle Reporterberichte, die da in Kigali herumspazieren, die sprechen davon, dass das einen gigantischen wirtschaftlichen Aufschwung geschafft hat. Aber es droht immer noch die dunkle Wolke, ob das wieder aufbrechen könnte, so etwas, weil ein Teil der damaligen, der Ethnie der Hutus zugehörigen, die sind nach Ostkongo geflüchtet unter dem Schutz der Franzosen. Das müssen wir vielleicht nochmal anschauen, weil das die Geschichte ist, die bis heute geht. Und dort zu einem Unruheherd in Ostkongo geworden sind.
Dann gab es ja einen Untersuchungsbericht von mehr als 10 Jahren. Der hat herausgefunden, dass die ersten französischen Soldaten vermutlich beim Völkermord beteiligt waren. Und inzwischen weiß man ja auch, dass Frankreich weiterhin Waffen an die Hutus geliefert haben, als die schon in Richtung Ostkongo sich aufgemacht hatten.
Das ist eines der ganz düsteren Kapitel der französischen Kolonialgeschichte. Die sind ja eigentlich erst nach Belgien. Belgien hat ja sozusagen die Oberherrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dort unten gehabt, haben das dann aber abgegeben, weil sie sich rechtzeitig zurückgezogen haben. Ich habe hier vor mir liegen ein ganz dickes Buch. Ich bin Mitglied einer französischen antikolonialistischen Bewegung, die seit Jahrzehnten dieses Geflecht des France-Afrique, wie wir das immer nennen. Da ist also die Beziehung Frankreich-Afrika drin. Aber Afrique heißt auch mit Geld, mit Zaster. Also Frankreich hat unheimlich verdient. Und dieses Dossier ist tituliert mit Dossier Noir de la Politique africaine de la France, also die schwarzen Dossiers der afrikanischen Politik Frankreichs. Man muss wissen, dass die Franzosen, das ist aufgearbeitet, bis heute versucht haben, sich aus der Verantwortung für das, was sie gemacht haben, herauszuziehen. Ich habe hier eine chronologisch aufgelistete Tabelle, wo eigentlich seit den 70er Jahren diese Waffenbrüderschaft der Franzosen mit der damaligen Regierung dargestellt wird. Und wenn man das anschaut, das fängt eigentlich an 1974, wo der Habyarimana für den Valéry Giscard d'Estaing, der damals Präsident Frankreichs war, eine der denkwürdigsten Safaris organisiert hat. Die Safari in sich ist völlig unbedeutend, aber was dabei verhandelt worden ist, ist wichtig. Das ist der Beginn einer ministerischen Assistenz gewesen, die dann auch vertraglich geregelt worden ist. Und eigentlich seit 1974 sind französische Militärs im Land tätig gewesen. Man hat sie gesehen als die Widerstandsbewegung von Kagame, der von Uganda Museveni unterstützt worden ist, versucht hat, sozusagen die Tutsis zu schützen und Ruanda zurückzuerobern, dass in den Foltergefängnissen der Hutus französische Soldaten präsent waren. Es gibt also unendlich viele Dokumente, die zeigen, wie über Ägypten, das war damals noch die Zeit von Mubarak, Waffentransporte runtergeflogen sind. Und man weiß, dass die Flugzeuge, die er auf Frankreich geschickt hat, um europäische Bürger in den beginnenden Unruhen 93, 94 zu evakuieren, auf ihrem Hinflug vollgeladen waren mit Waffen und da unten gelandet sind. Dann haben sie die europäischen Botschaftsangehörigen aufgenommen. Also ein ganz düsteres Kapitel, und Frankreich hat bis vor, ich glaube, vor 5, 8 Jahren ist das erst eingestellt worden, einen Prozess geführt, wo sie versucht haben nachzuweisen, dass die Tutsis diejenigen waren, die das Präsidentenflugzeug vom Himmel geholt haben. Inzwischen weiß man einfach, das ist belegt durch genaue Forschung, dass die Raketen, die das Flugzeug getroffen haben, von einem Hügel abgeschossen worden sind. Da war irgendeine Elitetruppe der Hutus. Das ist also technisch gar nicht möglich gewesen, dass man dafür dem heutigen Chef Kagame die Schuld in die Schuhe schiebt. Und das Zweite, das hat natürlich die Beziehung zwischen Frankreich und Ruanda unheimlich getrübt. Die haben lange Jahre keine Botschafter miteinander gehabt. Und der Kagame hat jetzt versucht, bei diesem Gedenktag, wo ein Denkmal mit einer ewigen Flamme entzündet worden ist, auch den Macron einzuladen. Es stand also ein Stuhl da. Ich habe da Aufnahmen gesehen, das ist ganz verrückt. Ja, Frankreich hat mal wieder die Politik des leeren Stuhls gemacht. Der Macron hat sich im letzten Moment abgemeldet. Ich habe leider bis heute nirgends gefunden, gab es einen Grund für diese Abmeldung. Ich weiß, dass gewisse Aussöhnungsversuche stattgefunden haben. Also er hätte irgendwo da unten aufkreuzen können und sagen können, wir bekennen uns zu unserer Mittäterschaft und wir sind bereit, 25 Jahre nach diesem Massaker unsere Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man anschaut, wo Frankreich halt immer noch dick drin hängt, das ist für Ruanda kaum erträglich. Ein Teil der Massenmörder von damals, zum Beispiel die Witwe vom damaligen Präsidenten, die eine der ganz übelsten Personen gewesen ist, die schon in Rundfunksendungen weit vor 94 Propaganda gemacht hat, rassistische Propaganda. Es gab damals diese Miliz, die schon von Frankreich bewaffnet worden ist. Auch da stecken die drin und die können in Paris spazieren gehen. Und da gibt es noch mehr Armeechefs. Da gibt es noch einen Priester, die Namen habe ich jetzt nicht parat, der völlig unbehelligt in Frankreich lebt und der auch von internationalen Gerichten eigentlich ausgeliefert hätte werden müssen, um der Justiz überstellt zu werden und für ihre Verbrechen von damals Rechenschaft abzulegen. Und Frankreich hat bis heute keine plausible Begründung, mit welchem Recht sie sich anmaßen, diese Verbrecher nicht auszuliefern. Also das ist ein ganz düsteres Kapitel, was für mich als alten Frankreich-Kenner natürlich insofern betrüblich ist. Wir kennen ja die ehemaligen französischen Kolonien, wo die Franzosen immer noch ihren verlängerten Arm qua Armee drin haben. Aber Ruanda ist ein ganz, ganz brutales Kapitel, das man immer wieder separat nennen muss, weil hier einfach ein Genozid stattgefunden hat. Die Frankfurter Rundschau hat vor 2 Tagen einen ganz guten Artikel dazu gebracht, weil ich auch ein bisschen geschaut habe, was wird denn da in Deutschland berichtet. Und der ist übertitelt, Frankreichs offene Wunde heißt Ruanda. Ich glaube, das ist den Nagel auf den Kopf getroffen, weil das nicht nur die Beziehung zwischen beiden Ländern massiv belastet, sondern das ist auch einfach eine Verlängerung der französischen Kolonialgeschichte. Und die Franzosen, sie tun sich bis heute schwer, da endlich mal wirklich reinen Tisch zu machen. Also das reiht sich eigentlich ein in eine lange Geschichte von Grausamkeiten, die dort unten im französischen Namen geschehen sind.
Es ist wirklich niemand bereit, dafür Verantwortung zu übernehmen.
Also das kann man wirklich sagen. Verschiedene französische Präsidenten haben immer wieder versucht, einen Anlauf zu machen, aber der ist eigentlich im Anfang schon versickert aus dem ganz einfachen Grund. Sie müssten einfach bekennen, wir waren tatsächlich damals massiv beteiligt. Da sind Gelder geflossen, da sind Waffen geliefert worden. Du hast ja am Anfang schon gesagt, diese berühmte Aktion Turquoise, das Manöver Turquoise, das war eigentlich dazu gedacht, dass die Franzosen Truppen runterschicken, um die Tutsis vor der Ermordung zu retten und in ein Schutzgebiet, eine Schutzzone aufzubauen, wo die hätten vielleicht überleben können. Die haben genau das Gegenteil gemacht. Die haben Waffen geliefert und haben eine Schutzzone errichtet, wo die mörderischen Hutus haben fliehen können nach Kongo. Und das hat natürlich auch die Nachbarstaaten unheimlich belastet. Also der heutige Präsident, der neu gewählte Präsident vom Kongo, ist bei dieser Feier dabei gewesen in Kigali und hat sehr schön gesagt, dieser Völkermord hat eigentlich zu Kollateralschäden in Ostkongo geführt, weil dort halt die überlebenden Hutus weiterhin wüten und eine unheimliche Unruhe reingebracht haben. Und da ist der Kongo, der militärisch in dem Bereich nicht sehr geschützt ist, in dem geografischen Raum, unheimlich mit betroffen. Aber es zeichnet sich ab, dass die beiden Länder da kooperieren werden. Das ist etwas. Ich meine, Ruanda ist heute ein Land, das wird in Frankreich einerseits ein bisschen mit Verachtung gestraft, aber in den anderen europäischen Ländern schimpft man nicht sehr über das Land, weil man weiß, dass man natürlich irgendwo auch mit drin steckt, gerade Waffenverkäufe. Das ist ja das große Thema in Europa heute. Und was mich so erbittert, ist eigentlich, wir haben aus solchen Geschichtsereignissen nie gelernt. Wir exportieren heute weiter Waffen. Wir wissen, dass auch deutsche Waffen im Jemen natürlich Unschuldige morden. Also die Szenarien als solche wiederholen sich. Und das ist eigentlich das Dramatische an diesem 25-jährigen Gedenken, dass man einfach es bei Lippenbekenntnissen belässt, aber keine entscheidenden Weichen gestellt werden, solchen Genoziden von Anfang an also einen Riegel vorzuschieben und die Menschen zur Versöhnung zu bringen.